Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind Claudia Kessler sowie unsere Expertin Caroline Zielke. Viel Spaß!
Willkommen zu einer neuen Folge Transformation to Go, unserem Podcast. Ich habe heute einen Gast hier sitzen, nämlich die Claudia Kessler von Die Astronautin GmbH. Und du hast eine ganz besondere Mission, mit der du mal gestartet bist. Magst du dich einmal vorstellen, liebe Claudia?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, Claudia Kessler, ich bin Raumfahrtingenieurin und Raumfahrtunternehmerin. Habe über 35 Jahre Erfahrung in der Raumfahrt, kann nichts anderes, habe nur in der Raumfahrt gearbeitet mein Leben lang. Und vor fast 10 Jahren die Astronautin GmbH gegründet, mit dem Ziel, die erste deutsche Frau ins All zu bringen.
Was ein Ziel. Ja. Wie kommt man darauf? Was hat dich getriggert?
Ja, hat eigentlich schon sehr früh begonnen. Ich wollte selbst immer Astronautin werden. Das war mein Lebenstraum. Ich war 4 Jahre alt, als ich die Mondlandung im Fernsehen gesehen habe. Und von da an war für mich klar, ich will zum Mond fliegen. Ich will Astronautin werden. Hab dann Raumfahrttechnik studiert in den 80er Jahren in München. Und in der Raumfahrt gearbeitet. Und als dann, als ich fast über 50 Jahre alt war und immer noch keine deutsche Frau im All war, habe ich angefangen, mich zu fragen, woran das denn liegen könnte. Und habe auch mit der Europäischen Raumfahrtagentur gesprochen und die haben mir gesagt, es gibt in Deutschland keine Frau, die als Astronautin geeignet ist.
Wahnsinn. Ich kann gut nachvollziehen, dass man das nicht so stehen lassen kann als Frau.
Ja, genau.
Was hast du getan, um das zu ändern? Was war dein Weg?
Ja, ich war zu der Zeit CEO von einer Raumfahrtpersonalfirma. Die über 200 Raumfahrtingenieure in Europa hatte, auch sehr viele Frauen. Und ich habe auch eine Organisation gegründet, die Women in Aerospace heißt. Ich kannte also wirklich viele Frauen, die in der Raumfahrt waren und viele, viele, die den Traum hatten, Astronautin zu werden. Und dann habe ich einfach eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Wir suchen die erste deutsche Astronautin von unserer Firma aus. Das hat einen riesen Boom gegeben, einen riesen PR-Aufwand auch, ein riesen Presserummel. Und es haben sich über 400 fantastische Kandidatinnen beworben.
Jetzt ist das wahrscheinlich keine Entscheidung, die man kurz mal eben über Nacht trifft und dann fängt man mal an, sondern es wird was sein, was auch Konsequenzen hat, oder? Also wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
Ja, das hat sich so im Lauf eines Jahres eigentlich entwickelt, 2015 im Laufe des Jahres. In verschiedenen Gesprächen, auf verschiedenen Raumfahrt-Events, Raumfahrt-Konferenzen mit Menschen unterschiedlichen Kalibers, auch ehemaligen deutschen Astronauten, aber auch eben vielen Frauen, deren deutschen Frauen vor allem, deren Traum es war, Astronautin zu werden und die auch tolle Erfahrungen hatten, die meiner Meinung nach einfach genau richtig waren, um Astronautin zu werden. Und durch mein großes Netzwerk in der Raumfahrt hatte ich Zugang zu den Auswahlkriterien der Europäischen Raumfahrtagentur und konnte auch die Deutsche Forschungsanstalt, Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt gewinnen, die ganze Auswahl zu unterstützen und die psychologischen und medizinischen Tests so durchzuführen wie für eine ESA-Astronautenauswahl.
Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, ich mache jetzt den Unterschied und ich nehme mich jetzt der Sache an?
Das war, glaube ich, einfach aus mir selbst heraus, vielleicht auch aus meiner Vergangenheit, weil ich schon damals als Kind belächelt wurde, als ich sagte, ich werde Astronautin. Und ich in meiner ganzen Berufslaufbahn immer wieder gegen sehr viele Widerstände, Wände ankämpfen musste, oft als einzige Frau in Männerteams gearbeitet habe. Und dadurch einfach schon so einen Ehrgeiz entwickelt habe, dass, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, meiner Meinung nach, dass ich das dann in die Hand nehme und selber organisiere.
Was waren rückblickend so Momente, wo dir das besonders geholfen hat? Also was waren vielleicht so Hürden, Stolpersteine, wo du genau das gebraucht hast später?
Ja, also das war vielleicht in der Schule noch nicht ganz so. Da war ich zwar auch schon die Einzige im Physikleistungskurs, aber im Studium in den 80ern gab es tatsächlich Professoren, die mir als Frau ins Gesicht gesagt haben, dass ich das gar nicht erst versuchen sollte, dieses Fach zu studieren, weil Frauen dafür sowieso nicht geeignet wären. Und da habe ich natürlich auch wieder diese Kraft entwickelt, diese Energie entwickelt, denen zu zeigen, dass ich das sehr wohl kann und genauso gut kann wie die Männer. Und das kam dann auch im Berufsleben immer mal wieder vor, dass man natürlich als Frau dann anders eingeschätzt wird als die großen, starken Männer, mit denen man zusammenarbeitet.
Das heißt, also ein Stück weit Trotz, aber auch wahrscheinlich so, ich sag mal, die Superkraft irgendwie unterschätzt zu werden und es dann trotzdem zu können.
Ja, ich glaube, mir hat dieses Widerspruch immer Energie gegeben. Immer wenn jemand sagt, das ist unmöglich, dann denke ich, ach, lass es uns doch erstmal probieren, dann können wir schon sehen, ob es unmöglich ist oder nicht.
Das würdest du wahrscheinlich sagen, ist so ein bisschen zu deinem Motto geworden, auch bei der Mission, die erste Frau ins All zu bringen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Kannst du uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Wie war da so der Weg?
Wir haben also, wie gesagt, die Stelle ausgeschrieben, hatten über 400 fantastische Bewerberinnen, haben dann eine Vorauswahl, ganz normale Lebenslauf-Auswertungsvorauswahl. Wir hatten so eine große Excel-Tapete, die war größer als der Tisch irgendwann, mit allen Bewerberinnen und allen Kriterien und so weiter drauf, wo wir also ständig ausgewertet haben. Die mussten auch ein Video abgeben, nicht nur eine schriftliche Bewerbung, weil für uns auch einfach wichtig war, ein Astronaut muss oder eine Astronautin muss nach außen auftreten. Und uns war ja wichtig, nicht nur das Ziel zu erreichen, die erste deutsche Frau ins All zu bringen, sondern insgesamt Mädchen und Frauen für die Raumfahrt zu begeistern, aber auch allen Mut zu machen, an seine Träume zu glauben. Das war ja quasi ein implizites Ziel des Ganzen. Wir waren dann irgendwann bei 150 Bewerberinnen, mit denen wir Interviews gemacht haben. Wir haben dann 100 Bewerberinnen nach Berlin eingeladen, mit Unterstützung von Airbus. Und dort ein Riesen-Event organisiert, auch mit sehr viel Presse und sehr viel Foto und nochmal einer Interviewrunde. Und 80 sind dann in die ersten medizinischen Tests gegangen. In die psychologischen Tests, sorry, nicht die medizinischen, die kamen nah. Davon sind 30 ausgewählt worden, die 30 Besten, die sind in die zweite Runde quasi so ein Assessment Center gegangen. Und die besten 10 davon dann eben in die medizinischen Untersuchungen, die von 8 bestanden wurden. Und dann haben wir nochmal eine Auswahlkommission gebildet unter der Leitung von dem Professor Walter, Ulrich Walter, einem Astronauten, einem ehemaligen Astronauten, deutschen Astronauten, der dann die letzte Auswahl geleitet hat. Und so haben wir 2 Astronautinnen ausgewählt, Insa Thiele Aich und Susanna Randall. Das war 2017 haben wir ja erst noch Nicola Winter ausgewählt. Die ist dann später ausgestiegen nach einem halben Jahr aus dem Training, weil es ihr nicht schnell genug ging. Und dann ist Susanna Randall nachgerückt, weil die auf Platz 3 war.
Wenn du so auf die letzte Auswahl, sage ich mal, blickst, was ist so das Gesamtpaket? Was muss so eine Astronautin mitbringen?
Erstmal natürlich gesund sein, körperlich fit sein, aber auch nicht übertrieben kein Extremsportler, weil sich die Muskeln im All einfach sehr schnell abbauen. Und es wichtig ist, dass man eine Gesamtfitness hat, aber nicht jetzt Marathonläufer oder Extrembergsteiger oder sowas in der Richtung ist. Dann natürlich ein mathematisches, physikalisches Grundwissen und eine große Faszination für die Raumfahrt, für das Universum, denke ich. Das ist ein großer Antrieb, der uns auch alle verbindet, die wir in der Raumfahrt arbeiten. Wir haben, die meisten davon haben den Traum, irgendwann mal die Erde von außen zu sehen. Und und dann natürlich bei unserer Auswahl auch durchaus Kommunikationsfähigkeit. Also, dass man schon sprechen kann, auch vor Menschenmengen sprechen kann und sich auch gut ausdrücken kann. Das war bei uns schon ein wichtiger Punkt. Kam auch sehr, sehr stark zum Tragen danach, weil wir immer noch eine Riesenresonanz haben und hatten auf die Auswahl, auf die ausgewählten Kandidatinnen.
Und das Psychologische?
Ja, das Psychologische natürlich, klar. Das ist eine sehr andere Situation, vielleicht am ehesten mit einer Corona-Situation zu vergleichen, mit der man eben, gut, unsere Astronautinnen, die kommerziell geflogen werden, 10 Tage auf der Raumstation verbracht hätten, die Berufsastronauten aber ein halbes Jahr auf der Raumstation verbringen, das heißt in einem geschlossenen Raum mit einer abgegrenzten Gruppe von maximal 10 Menschen, mit einem hohen Arbeitsaufwand, Stresslevel und natürlich unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit. Das heißt auch mit einem völlig anderen Lebensumstand, mit dem man umgehen muss. Und das wird eigentlich in den psychologischen Tests dann getestet. Das heißt, das ist wichtig, dass man eine hohe Resilienz hat, eine hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, aber auch eine Mischung aus Leadership und Teamarbeit. Denn man muss manchmal einfach, obwohl es das Bodenkontrollzentrum die ganze Zeit gibt, selbst Entscheidungen treffen. und vielleicht auch die Kollegen davon überzeugen, dass das die richtige Entscheidung ist. Und zum anderen sich aber gut ins Team einfügen, weil es eben ein sehr kleines Team ist, mit dem man da zusammenarbeitet.
Jetzt hast du ja die ganzen Tests und Trainings begleitet. Was würdest du denn sagen, ist so am wichtigsten, mit so ein bisschen Abstand vielleicht auch? Worauf kam es vor allem an?
Ich denke, da sind wir tatsächlich wieder bei der psychologischen Seite. Das Durchhaltevermögen. Das ist nicht nur bei meinen und unseren Astronautinnen so, die ja privat ausgewählt und ausgebildet wurden, sondern tatsächlich auch bei den Astronauten der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur und Astronautinnen. Das kann manchmal sehr, sehr lange dauern, bis man fliegt. Mhm. Ja, das kann locker mal 10 Jahre dauern. Mhm. Das heißt, man trainiert und trainiert immer wieder und trainiert immer wieder, holt wieder nach, bleibt am Ball, bleibt körperlich fit, bleibt gesund und wartet und wartet und wartet. Und ich glaube, das ist tatsächlich zumindest in Europa die größte Herausforderung. Es ist in Amerika anders, wo es sehr viele Astronauten und sehr viele Flüge gibt, aber bei uns ist das sehr limitiert. Und da muss man eine große Leidenschaft, aber auch eine große Geduld mitbringen.
Als Frau besonders?
Ich denke, das ist für Frauen und Männer sogar gleich.
Wie ist es weitergegangen mit den 2 Kandidatinnen?
Ja gut, wir haben dann, nachdem uns die Raumfahrtagentur gratuliert hat, weil wir sie ausgewählt haben und gesagt hat, jetzt könnten wir ja aufhören, haben wir natürlich weitergemacht und haben tatsächlich auch immer wieder genug Unterstützer gefunden, die beiden zu trainieren. Auch wenn es sehr schwierig war, ich habe in der Zwischenzeit meinen Job als CEO aufgegeben und also in der Personalfirma aufgegeben und mich ganz dem Thema Astronautin GmbH gewidmet. Wir haben dann versucht, Sponsoren für die Mission zu finden. Allerdings kostet so ein Flugticket ins All 50 Millionen Dollar.
Wow.
Mhm. Und da ist Deutschland leider nicht der Markt dafür. Wir haben mit vielen CEOs von großen Firmen, Banken, Versicherungen, Telekom, Firmen und so weiter gesprochen. Da war nichts zu machen. Immer wieder haben wir gehört, naja, wir unterstützen noch Bayern München oder sowas. Das bringt uns mehr Breitenwirkung, obwohl das gar nicht wahr war. Wir hatten wirklich einen riesen Presse-Impact, einen riesen Einfluss auch, eine riesige Visibility, die wir auch nachweisen konnten mit Hilfe unserer Presseagentur, aber war nicht überzeugend genug. Das heißt, wir haben dann einen anderen Weg versucht, weil für mich ist ja Nein kein Nein,
ja.
sondern nur die Bestätigung, den richtigen Weg noch nicht gefunden zu haben. Mhm. Und sind dann eben nach Berlin gefahren, haben Termine mit den Ministern gemacht, was erstaunlich einfach war im Rückblick, muss ich sagen. Also, hätte ich mir irgendwie fast schwieriger vorgestellt, aber wir waren tatsächlich bei 7 Ministern persönlich vorstellig, die alle begeistert waren von der Aktion. Mhm. Und die uns alle gesagt haben, dass bei ihnen im Haushalt leider kein Geld für so eine Mission zu finden ist. Bis dann schließlich Ende 2019 eine Kommission gegründet wurde in Berlin, die ministeriumübergreifend die Finanzierung suchen sollte. Und dann kam Covid.
Und dann ist erstmal alles
zum Erliegen. Dann ist natürlich erstmal, haben sich auch die Prioritäten auf allen Seiten verschoben. Natürlich auch in Berlin in der Politik. Und dann kam ein Regierungswechsel und dann kam der Ukraine-Krieg. Und so ist tatsächlich dieses Jahr die erste deutsche Frau ins All geflogen. Ich kenne sie noch nicht. Ich habe sie auch nicht ausgewählt. Sie hat den Flug ins All bekommen, weil sie auf einer Alaska-Expedition einen chinesischen Multimillionär kennengelernt hat, der sie eingeladen hat, mit ihr ins All zu fliegen.
Okay, das lassen wir mal so stehen. Arbeitest du weiter an dem Ziel gerade?
Ich persönlich arbeite nicht mehr weiter an dem Ziel. Ich habe noch mit einer Freundin zusammen versucht, eine Netflix-Serie drüber zu schreiben. Haben wir aber, oder Fernsehserie, in jedem Sender sozusagen. Ist uns aber bisher nicht gelungen, den Sender dafür zu begeistern, was schade ist, weil die Story wirklich erzählenswert ist. Und auch viele, viele Facetten hat, was jetzt viel zu sehr ins Detail gehen würde heute, um da wirklich drauf einzugehen. Insa und Susanna sind weiterhin aktiv. Ich habe sie gerade letzte Woche getroffen auf einer Raumfahrtkonferenz in Bremen. Und sie versuchen mal wieder, die Politik davon zu überzeugen, dass jetzt vielleicht doch endlich der Zeitpunkt wäre, eine deutsche Wissenschaftsastronautin wirklich auch von Deutschland aus ins All zu schicken. Ich wünsche mir, dass es ihnen gelingt. Ich habe meine Energie irgendwann verbraucht an dem Thema nach 8 bis 10 Jahren und habe dann auch mein Leben umgekrempelt. Und bin weiterhin beratend für die beiden tätig und stehe ihnen zur Seite, aber nicht mehr aktiv im Einsatz dafür.
Jetzt wolltest du ja selber eigentlich auch mal ins All fliegen. Mhm. Der Traum hat sich nicht erfüllt.
Noch nicht.
Noch nicht. Korrekt. Man weiß nie, was noch kommt.
Genau.
Aber was würdest du denn sagen, hat sich das trotzdem alles gelohnt? Also wenn du so zurückblickst auf das, was du gemacht hast, hast du die richtigen Entscheidungen getroffen?
Das hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Es war sehr, sehr harte Arbeit und wirklich auch sehr emotional auch oft. Wir haben Hunderttausende von Kindern und Mädchen für die Raumfahrt begeistert. Wir haben Vorträge gehalten vor wahrscheinlich allen Frauenorganisationen, die es in Deutschland gibt, so ungefähr. Ich und die Astronautinnen. Mhm. Und wir haben es geschafft, dass die Europäische Raumfahrtagentur bei ihrer letzten Auswahl, die 2021 stattfand, zwei deutsche Astronautinnen ausgewählt hat, sie allerdings ins Reserveteam gesteckt hat. Beide Astronautinnen waren auch bei mir in der Auswahl übrigens.
Also ein Teilsieg.
Ja, genau. Und insgesamt auch, also selbst auch in der Raumfahrtagentur hat sich sehr, sehr viel gewandelt durch diese Aktion. Also die haben wirklich die Kriterien überprüft, haben die Auswahlkommission sehr viel diverser besetzt, haben aktiv Frauen motiviert, sich zu bewerben. Und es haben sich wirklich ungefähr ein Viertel der Bewerber waren Frauen, was für eine Raumfahrt eine gute Zahl ist. Ich habe selbst über 40 Bewerberinnen gecoacht durch den Bewerbungsprozess. Und viele davon sind auch sehr weit gekommen im Bewerbungsprozess.
Was für Hürden sind dir so in Summe begegnet, wenn du so sagst, du warst sicherlich oft die Erste, die Einzige, hattest viel Widerstand. Was kannst du da mal reingehen? Was für eine Art Widerstand war das? Also das Platte wäre ja zu sagen, ja, ich war die einzige Frau. Aber was war problematisch daran?
Ja, nee, also ich denke auch, ich würde dir auf keinen Fall sagen, es war problematisch, dass ich die einzige Frau war oder in vielen Sachen die erste Frau war. Es war einfach ungewohnt. Und ich habe mich sehr viel mit Diversity und auch sehr viel mit dem Thema Frauen in der Gesellschaft auseinandergesetzt in der Zeit, vor allem auch in der Zeit mit der Astronautin. Und dadurch auch ja sehr viel mit dem Thema Bias. Also was wir für Vorurteile oder Bilder, ich würde es nicht mal Vorurteile nennen, Bilder haben im Kopf, haben Gewohnheiten haben vielleicht eher. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass Männer in ganz vielen Bereichen es nicht gewohnt waren, dass da eine Frau ist. Das Frauenbild des Ingenieurs ist eine Sekretärin. Das heißt, wenn da plötzlich eine Ingenieurin ist, dann wird von der genauso erwartet, so ungefähr, dass sie jetzt mal den Kaffee bringt. Wie von der Sekretärin oder dass sie die ist, die mitschreibt oder dass sie die ist, die Sachen an die Wand malt, weil sie schöner schreibt. Meine Handschrift ist ganz gruselig. Also ich habe nie gut mitgeschrieben. Ja. Ich habe zwar irgendwann gelernt, wer schreibt, der bleibt. Und wer Protokolle schreibt, kann das reinschreiben, was man drin stehen haben möchte. Also das war dann irgendwann auch wieder okay. So rum. Aber mir ist schon öfter mal der Satz begegnet, ja, wie wollen Sie sich denn hier als Frau durchsetzen oder sowas in der Richtung? Also das waren schon wirklich klare Vorurteile auch.
Aber es klingt nicht danach, als hättest du irgendwas bereut.
Nee, überhaupt nicht.
Jetzt bist du ja auch immer noch aktiv, auch im Bereich, glaube ich, Coaching, Beratung. In welchen Themen genau? Also worauf hast du dich spezialisiert?
Ja, ich mache Karrierecoaching, vor allem gerne auch eben für Frauen in technischen Berufen, aber ich bin da durchaus nicht diskriminierend. Also ich habe gerade auch einen sehr netten Mann, dem ich dabei ein bisschen helfe. Das sind oft Menschen, die zwar Raumfahrt studiert haben, danach nie in der Raumfahrt gearbeitet haben und gerne in dem Raumfahrtbereich zurück möchten. Ich habe immer noch ein sehr, sehr großes Netzwerk in der Raumfahrt. Ich berate Firmen, die in der Raumfahrt wachsen möchten, die vielleicht auch nicht von ihren Produkten her natürlich aus der Raumfahrt kommen, aber da einen großen Markt für die Zukunft sehen. Oder auch Startups, die neu in der Raumfahrt anfangen, was mich einfach begeistert und immer begeistert hat. Junge Menschen mit viel Energie. Ich bin Dozentin für Raumfahrt-Entrepreneurship an einem Institut in Rom für Sustainability und Innovation. Das macht auch sehr viel Spaß. Und ich mag keine Routine. Ich mag eine breite Palette von Aufgaben mit viel Abwechslung und neuen Herausforderungen.
Und es ist so dein Ding geblieben, oder die Raumfahrt? Also es zieht sich durch dein Leben von klein auf.
Die Raumfahrt, da kommt man nicht mehr raus, wenn man ja. drin ist.
Das ist doch aber auch schön.
Ja.
Gut. Gibt es noch was am Ende, wo du sagst, das ist dir noch besonders wichtig, vielleicht auch für alle, die darüber nachdenken, in die Raumfahrt zu gehen oder sich dem mal zu nähern?
Ja, ich glaube, das wäre so ein bisschen das Motto. Ich lebe ja jetzt seit 4 Jahren in Venedig, in Norditalien, und habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Raumfahrt-Kunst- und Architekturausstellung dort organisiert. Allerdings ja schon auch mit einem etwas wissenschaftlichen Schwerpunkt, aber natürlich auch sehr künstlerisch. Und wir haben das dort gemacht, weil die Biennale in Venedig aus nationalen Pavillons besteht. Und mir als Raumfahrer einfach die Dimension des Universums gefehlt hat, weil da nur die Erde quasi repräsentiert war. Und das war auch das Ziel des Pavillons, und das ist vielleicht auch die Message an die Zuhörer. Das Universum ist nicht irgendwo da draußen, sondern wir sind umgeben vom Universum. Und ein Freund von mir sagte mal auf die Frage, ob er Astronaut werden möchte, muss ich nicht. Ich bin sowieso Astronaut auf dem Planeten Erde. Der Planet Erde ist mein Raumschiff. Und das ist das, was mich auch immer wieder antreibt, das den Menschen klarzumachen, dass wir auf diesem kleinen blauen Planeten in diesem unendlichen Universum leben und vielleicht auch einfach ein bisschen besser auf diesem Planeten aufpassen sollten.
Das ist auch ein Anliegen meiner Generation. Vielen Dank. Danke, liebe Claudia, dass du bei uns warst.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war die Episode mit Claudia Kessler und unserer Expertin Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.